Ja, hi zusammen, neue Folge Technik aufs Ohr mit Sarah und Eike. Und heute haben wir ein Thema, das für sehr viele relevant ist, vor allem wenn man den Job wechselt, nämlich den Arbeitsvertrag. Was soll da eigentlich drinstehen und auf was soll man achten? Darum kümmern wir uns heute mit einem ganz besonderen Gast.
Wir sprechen heute mit Bettina Werres. Sie ist seit 16 Jahren Rechtsanwältin und seit 2 Jahren beim VDI. Sie leistet hier Rechtsberatung für Ingenieure im VDI e.V. Ihre Schwerpunkte sind Arbeitsrecht, Vereinsrecht und Vergaberecht.
Genau, in unserer heutigen Folge geht es eben um die wesentlichen arbeitsvertraglichen Regelungen. Also was ist eben in so einem Papier wichtig? Und wünschen euch jetzt dabei viel Spaß. Wahrscheinlich gibt es danach vielleicht nochmal so Fragen und Klärungsbedarf. Keine Sorge, wir packen alles in die Shownotes und auch im Podcast bekommt ihr Hinweise darauf, an wen ihr euch wenden könnt, wenn ihr Fragen habt. Und jetzt viel Spaß.
Sound on.
Ja, Bettina, erstmal vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und herzlich willkommen bei uns.
Danke.
Ja, natürlich geht es jetzt los mit den Fragen. Wir haben ganz viele, die uns auf den Nägel brennen. Und zwar ist es ja eigentlich so, dass man zuerst mündlich eine Zusage bekommt vom dem nächsten Arbeitgeber. Mhm. Und dann wartet man natürlich auf den Arbeitsvertrag und ist dann ganz gespannt. Und ich kenne es so von mir selber, man weiß halt schon ungefähr, was da alles so drinstehen wird wohl. Aber nichtsdestotrotz wäre es natürlich gut zu wissen von dir, was muss denn wirklich zwingend enthalten sein?
Ja, also ich hole erstmal ein bisschen weiter aus. Ja, in Deutschland ist es so, herrscht Vertragsfreiheit. Das heißt, du kannst einen Vertrag abschließen, schriftlich, mündlich oder auch stillschweigend. Ich sag mal ein Beispiel, gehst zum Bäcker und sagst ihm, ich hätte gern 5 Brötchen, kriegst du 5 Brötchen, musst du ja auch nicht jetzt einen großen Vertrag aussetzen, den unterschreiben und so weiter. Oder wenn du überlegst, ein kleines Kind kommt hin, traut sich nicht mit dem großen Bäcker zu sprechen und zeigt dann einfach auf die Brötchen und legt das Geld hin, sagt man sogar, das ist stillschweigend, ja, weil die eben nicht miteinander reden. So ist es grundsätzlich und auch im Arbeitsleben ist es so, du kannst eben auch einen Arbeitsvertrag auf Zuruf, sage ich mal, abschließen. Allerdings ist der Arbeitnehmer ja immer in einer unterlegenen Position, sage ich mal, ne? Also so ein Ober-Unterordnungsverhältnis. Und deswegen hat der Gesetzgeber gesagt, Mensch, ich möchte den Arbeitnehmer aber auch schützen. Und der Schutz soll darin bestehen, dass das Ganze doch schriftlich abgeschlossen werden soll. Mhm. Das heißt, ab einem Arbeitsverhältnis von mindestens 1 Monat muss nach dem sogenannten Nachweisgesetz der Arbeitsvertrag schriftlich abgeschlossen werden. Vielleicht noch eine Sache, was passiert jetzt eigentlich, wenn der Arbeitgeber das vergisst oder wenn er sagt, Mann, ich habe so viel zu tun, ne? Bin nur ein kleines Ingenieurbüro, ich schaffe das jetzt nicht mit dem Arbeitsvertrag, kriegst du in 2 Monaten, ist dann der Arbeitsvertrag ungültig oder existiert keiner? Nee, das ist nicht so, sonst wäre ja der Arbeitnehmer schlechter gestellt, sondern der Arbeitsvertrag ist trotzdem geschlossen, aber irgendwelche Nachteile, die der Arbeitnehmer dann hat, weil der Arbeitsvertrag nicht schriftlich geschlossen wurde, die muss der Arbeitgeber dann ausgleichen.
Das heißt, der Arbeitgeber kann mir einfach die Vertragskondition mündlich nennen und ich sage dann, alles klar, akzeptiere ich und somit ist der Vertrag dann auch geschlossen?
Ganz genau, so ist es. Okay. So ist es ja, ich sag mal auch zum Beispiel bei der Schwarzarbeit, ne?
Ja, gut. Da geht es wahrscheinlich immer so, genau. Aber das heißt ja in dem Sinne auch, für mich als Arbeitnehmer, was du schon angesprochen hast, ist es ja eher ein Nachteil, weil ich kann mich ja dann nicht an alles erinnern oder ich müsste mir das ja direkt einfach aufschreiben, also selbst aufschreiben.
Das ist richtig und genau deswegen werten die Gerichte ein Arbeitsverhältnis, was länger als 1 Monat dauert und nicht schriftlich abgeschlossen wurde, zugunsten des Arbeitnehmers. Das heißt also, ne, ich habe jetzt irgendwelche Ansprüche gegen den Arbeitgeber und der sagt, nee, stimmt gar nicht, haben wir nie gesagt, gehe ich vor Gericht. Und normalerweise muss ich ja dann die Ansprüche beweisen, kann ich aber nicht, weil ja kein Arbeitsvertrag geschlossen wurde. Und da sagt dann die Rechtsprechung, dann räumen wir dir, armer Arbeitnehmer, eben so ein paar Erleichterungen, Beweiserleichterungen ein. Ja, oder ich sag mal zum Beispiel, der Arbeitgeber ist tarifgebunden und dann muss er im Arbeitsvertrag hingewiesen werden auf den geltenden Tarifvertrag. Mhm. Wenn kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorliegt, erfolgt ja auch der Hinweis eventuell nicht, ne? Auf jeden Fall kann der Arbeitgeber das nicht nachweisen. Und vielleicht steht dann im Tarifvertrag eine Ausschlussfrist oder sonst irgendwie was drin, die der Arbeitnehmer versäumt, weil er nicht darauf hingewiesen wurde schriftlich. Und dann muss der Arbeitgeber eben für diesen Schaden einstehen, die der den der Arbeitnehmer erleidet, weil er eben diese Frist versäumt hat.
Okay. Gilt das denn auch für einen Praktikanten zum Beispiel im Ingenieurbüro? Weil 4 Wochen hast du ja angesprochen. Mhm. Da muss es ja dann auch erstellt sein. Also wenn ich jetzt 4 Wochen lang ein Praktikum mache, fürs Studium zum Beispiel, habe ich auch ein Recht darauf, so einen Vertrag zu bekommen.
Richtig, ganz genau.
Okay. Ich denke mal, der Normalfall wird sein, dass alle eigentlich einen schriftlichen Vertrag bekommen. Mhm. Ich denke mal, das ist so die Regel. Und wir wollen ja auch darüber sprechen, was eigentlich so die wichtigsten Dinge sind, die da drinstehen müssen. Außer dem Gehalt wahrscheinlich so das Allerwichtigste, oder? So, dass die Kohle stimmt. Aber ein Thema ist ja auch immer Arbeitszeiten. Also wie viele Wochen Arbeitsstunden müssen denn geleistet werden? Und da ist wahrscheinlich auch immer so ein Thema Überstunden. Wie ist das denn? Also was ist da erlaubt, was ist nicht erlaubt? Was darf der Arbeitgeber reinschreiben?
Also viele Arbeitsverträge, vor allem früher, haben die Klausel enthalten, mit dem Gehalt sind die Überstunden auch mit abgegolten. Das ist mittlerweile unzulässig durch die Rechtsprechung, denn das Wichtigste ist immer, der Arbeitnehmer muss genau erkennen können, wie viel Lohn kriege ich für meine Arbeit. Ja? Arbeit, Zeit ist Geld, Arbeit ist Geld. Und deswegen muss ich genau wissen, was kommt eigentlich an Stundenzahl auf mich zu für mein Monatsgehalt. Das heißt, der Arbeitgeber muss das konkretisieren, also zum Beispiel, indem er schreibt, der Arbeitnehmer ist verpflichtet, wöchentlich bis zu 5 Überstunden zu leisten. Dann kann der Arbeitnehmer genau errechnen, aha, ne, Aufwand, Nutzen stehen im guten Verhältnis oder eben auch nicht. Eine Grenze ist immer da erreicht, wo das sogenannte Arbeitszeitgesetz überschritten wird. Nach dem Arbeitszeitgesetz sind bei einer 6-Tage-Woche, also nicht nur 5 Tage, sondern 6-Tage-Woche, bis zu 48 Stunden pro Woche unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Und diese 48 Stunden dürfen eben dann auch nicht durch Überstunden überschritten werden. Und vielleicht ganz kurz noch eine kleine Ausnahme, gilt für leitende Angestellte. Also das sind diejenigen, ich sag mal, die quasi den Arbeitgeber verkörpern, ja, oder die ihm besonders nahestehen. Bei denen sagt man, die Überstunden sind durch ihr exorbitant gutes Gehalt schon abgegolten, ja, da so einen kleinen Ausgleich zu schaffen.
Okay.
Also muss man eigentlich potenziell, ich meine, man kennt es ja vielleicht auch so vom eigenen Arbeitsleben, der Teamleiter macht ja im Zweifelsfall mehr Überstunden als der Angestellte oder das eigene Team. Und ja, im Endeffekt bekommt er dafür halt auch genug Gehalt.
Ja, wobei, also ich sag mal, Teamleiter, Führungskraft, okay, aber nicht jede Führungskraft ist auch leitender Angestellter.
Ja, ja,
es gibt also ganz, ganz viele Führungskräfte in einem Unternehmen und die wenigsten davon sind nur leitende Angestellte. Das sind tatsächlich dann diejenigen, die in die Rolle des Arbeitgebers schon schlüpfen, ja, die also ein besonders großes besonders großen Verantwortungsbereich haben, sehr frei sind in ihren Entscheidungen und so weiter, ja, also die, ich sag mal, quasi den Arbeitgeber verkörpern.
Okay.
Jetzt hast du gerade die 6-Tage-Woche angesprochen. Also wir im VDI, wir haben Verträge mit einer 5-Tage-Woche. Und ich gehe davon aus, dass ich eigentlich das oder dass mir dann auch 2 Ruhetage zustehen. Das wäre bei einer 6-Tage-Woche ja nicht so. Ist das dann nicht der Normalfall mit den 5 Tagen eigentlich?
Doch, das ist der Normalfall. Aber ich sag mal, zum Teil sind die Arbeitsgesetze natürlich auch schon alt. Und das sieht man auch im Bundesurlaubsgesetz. Da ist auch von der 6-Tage-Woche die Regel. Also es heißt eben immer Werktage und der Samstag gehört zum Werktag. Okay. Aber das, ich sag mal, das ist alles Vertragssache und das ist auch, man sagt, dispositiv. Also darüber kann man frei entscheiden. Ne? Wir haben die 5-Tage-Woche und das ist auch gut so.
Ja, finde ich auch.
Ja, darauf würde ich auch so unterschreiben.
Jetzt haben wir ja gerade schon über die Überstunden und zulässigen Überstunden gesprochen. In vielen Verträgen steht ja auch drinne Vertrauensarbeitszeit. Also das heißt, ich als Arbeitnehmer, ich soll im Prinzip selbst gucken, in welcher Zeit ich meine Arbeit schaffe. Ist das jetzt in 43 Stunden oder 39 Stunden? Aber ist das denn dann überhaupt erlaubt? Du hast ja gerade eben gesagt, es muss eine klare Zeit angegeben werden. Also würde ich jetzt sagen, ist eigentlich nicht erlaubt, oder?
Ja, also es ist ein sehr guter Punkt. Bislang war das eigentlich erlaubt. Ich persönlich finde das auch eine sehr schöne Sache, weil das einen ja auch motiviert, schnell zu arbeiten. Aber der EuGH, also Europäische Gerichtshof, der hat vor knapp einem Jahr entschieden, dass sowas nicht zulässig ist und dass der Arbeitgeber eben genau nachhalten muss, zu welchen Zeiten seine Arbeitnehmer arbeiten. Und bislang ist das alles so ein bisschen in der Schwebe. Ne? EuGH hat ein großes Wort gesprochen und alle sind verunsichert und das Bundesjustizministerium das arbeitet gerade einen Gesetzentwurf aus, wo dann diese Rechtsprechung umgesetzt werden soll.
Ist das nicht eher ein Schutz für den Arbeitnehmer? Weil ich würde jetzt eher sagen, ich würde so einen Druck fühlen, mehr zu arbeiten als eher weniger, oder?
Ja, genau aus dem Grund hat der EuGH auch so entschieden. Ne? Weil die meisten denken wahrscheinlich so, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Und die Rechtsprechung, hatte ich ja, glaube ich, eingangs schon mal gesagt, ist immer sehr, sehr arbeitnehmerfreundlich und versucht eben dem Arbeitnehmer auch so viel Schutzrechte wie möglich zukommen zu lassen, genau.
Wir haben zum Beispiel auf Ingenieur.de mal viele Artikel zu Arbeitnehmererfindungen. Also wenn, vor allem im Ingenieurbereich ist es ja so, dass da halt auch viele neue Ideen entstehen und das dann auch wirklich einzigartig ist. Wie ist das denn da beim Arbeitsvertrag? Also wird da irgendwie was speziell geregelt? Das gehört jetzt zum Arbeitnehmer, was er erfunden hat, oder muss er das irgendwie abtreten? Was gibt es da für Regelungen?
Genau, das ist auch was ganz Typisches für einen Ingenieursvertrag, diese Regelung der Erfindungen. Bei Erfindungen muss man unterscheiden zwischen Diensterfindungen auf der einen Seite und den freien Erfindungen auf der anderen Seite. Und das ist alles geregelt in dem sogenannten Arbeitnehmererfindungsgesetz. Die Diensterfindungen sind solche Erfindungen, die der Arbeitnehmer im Zusammenhang mit dem Betrieb des Arbeitgebers macht und die quasi so aus der ganzen Arbeit, die er eben tagtäglich verrichtet, dann hervorgehen. Ja? Und diese Erfindungen muss der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber melden. Und der Arbeitgeber kann dann entscheiden, Mensch, das ist eine super tolle Erfindung, die reiße ich an mich. Ja, und dann darf der Arbeitgeber darauf ein Schutzrecht anmelden, muss aber dem Arbeitnehmer dann eben das entsprechend vergüten. Bei den freien Erfindungen sieht es ein bisschen anders aus. Die hat jetzt der Arbeitnehmer zum Beispiel hobbymäßig irgendwie mal zu Hause erfunden. Ganz anderes Thema als das, was er tagtäglich für einen Arbeitgeber macht. Und auch da muss der Arbeitnehmer aber den Arbeitgeber drüber informieren.
Okay.
Der Arbeitnehmer darf diese Erfindung aber selbst als eigene Erfindung anmelden, muss aber dem Arbeitgeber, wenn der Interesse hat, ein sogenanntes nicht ausschließliches Recht einräumen. Was ist ein nicht ausschließliches Recht? Ja, das ist sowas wie eine Lizenz. Ne? Also der darf sagen, der Arbeitgeber, du darfst das benutzen, aber der Arbeitgeber muss ihn dafür vergüten.
Ah ja, okay, spannend.
Und wie ist das dann, wenn ich zum Beispiel meine Arbeit beendet habe? Das heißt, ich gehe quasi meine Freizeit, aber nutze noch irgendwelche Geräte im Büro, um an meiner eigenen Erfindung irgendwie zu arbeiten. Also ich mache das in meiner Freizeit, aber ich nutze jetzt irgendwelche Geräte von meinem Arbeitgeber. Wie ist das da
dann? Ja, das sind jetzt die fizzligen Fragen, die dann immer vor Gericht diskutiert werden. Okay. Ja. Also ich sag mal so, diese typische Juristenantwort, das kommt auf die Umstände an, ja, das Einzelfall. Also wenn du die Geräte des Arbeitgebers nutzt, spricht aber ganz, ganz viel dafür, dass es im Zusammenhang mit deiner Arbeit steht. Ja, du nutzt die Geräte und die stehen natürlich im Zusammenhang auch mit deinem Doing tagtäglich. Ja, und davon kannst du dich auch in deiner Freizeit eben dann nicht ganz frei machen.
Ja, okay.
Ja, aber ich sag jetzt mal so eine freie Erfindung zum Beispiel. Also Arbeitgeber ist jetzt zum Beispiel beim großen Autounternehmen tätig und als Ingenieur und erfindet in der Freizeit. Ich gucke jetzt gerade aus den Fenstern zum Beispiel tolle Fenster, die man nicht mehr putzen muss.
Oh, das ist ein Traum, das brauche ich mir zu Hause.
Freut mich auch, ja.
Und in dem Fall sagt man, Mensch, das ist ein ganz anderer Sachzusammenhang als das, was wir eben bei der Arbeit haben. Dann ist das eine sogenannte freie Erfindung.
Okay. Also apropos, was du gerade meintest, so Geräte mitnehmen, Laptop und so weiter. Also meine Befürchtung ist immer so, wenn ich das verliere oder irgendwas ist defekt oder ich habe was beschädigt, hafte ich dann dafür, ne? Weil ich habe ja irgendwie ein Gerät benutzt, was nicht mir gehört. Wie ist das da?
Also du meinst jetzt allgemein das Thema Arbeitnehmerhaftung?
Ja,
Großen und Ganzen, genau. Genau, also ich sag mal so, passiert, kann passieren, ne? Wo gehobelt wird, fallen die Späne.
Ja.
Und das war auch der, oder ist der Rechtsprechung auch bewusst. Deswegen hat die Rechtsprechung besondere Regelungen für die Arbeitnehmerhaftung aufgestellt. Auch da wieder so aus dem Gedanken, dass es so ein Überunterordnungsverhältnis der arme Arbeitnehmer ist sowieso, ich sag mal, dem Arbeitgeber unterlegen. Ja? Und deswegen gibt es sogenannte Haftungserleichterungen. Also Voraussetzung ist sowieso, dass man haftet, dass es im betrieblichen Zusammenhang steht. Ja, also es muss eben sich um eine betrieblich veranlasste Tätigkeit handeln, so wie jetzt dein Beispiel mit dem Laptop.
Genau.
Und dann gibt es verschiedene Haftungsstufen. Also ich sag mal, die einfachste ist der sogenannte Vorsatz. ich mache irgendwas absichtlich, ja. Mhm. Also blödes Beispiel, der Arbeitnehmer bekommt betriebsbedingt gekündigt, ärgert sich maßlos, ja, ist wütend und will sich am Arbeitgeber rächen. Und was macht er in der Restzeit, die ja noch da ist? Er löscht sämtliche Daten von seiner Festplatte und auch die Mails und so weiter. So, und das kommt dann raus und diese Datensabotage kostet irgendwie, also die Wiederherstellung von dem Ganzen kostet, ich sag mal, 10.000 Euro. Dafür haftet dann der Arbeitnehmer voll, weil das hat er ja absichtlich gemacht, ja, also klar, vorsätzlich. Die nächste Haftungsstufe ist die grobe Fahrlässigkeit. Da muss man sagen, da benimmt sich der Arbeitnehmer eben saudumm, ja, also so, dass man sich ja an den Kopf fassen muss. Ich sag mal, ne, Alkohol am Steuer oder sowas, das zählt dazu. Aber Vorsicht, übrigens auch Handy am Steuer, also ohne Freisprechanlage.
Ja, klar. Ja, das machen ja auch viele, ne?
Ja, genau. Und dann bei grober Fahrlässigkeit ist die Haftungsverteilung so, dass grundsätzlich der Arbeitnehmer für alles haftet. Aber nur, wenn da ein großes Missverhältnis zu seinem Verdienst ist oder auch zu dem Ausmaß des Schadens, dass man dann sagt, der Arbeitgeber muss sich beteiligen. Mhm. Und die dritte Haftungsstufe, das wäre dann die mittlere Fahrlässigkeit. Ja, das ist sozusagen das Normale, was wir so verstehen da, darunter, dass man sagt, Mensch, da warst du aber unvorsichtig. Da wird aufgeteilt, je nach Haftungsgrad. Ne? Wenn der Arbeitnehmer jetzt zum Beispiel einfach nur was verschlammt hat, dann muss er relativ wenig von dem Schaden tragen und der Arbeitgeber mehr. Und wenn der Arbeitnehmer dann, ich sag mal, den Laptop im Zug vergessen hat, dann muss man schon sagen, das ist aber jetzt schon ein bisschen dumm, ja. Ja. Dann muss der Arbeitnehmer eben dann den Großteil tragen, ja. Okay. Und zum Abschluss die leichte Fahrlässigkeit, die kommt eigentlich ganz, ganz selten vor. Das ist dann, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer stark überfordert, Beispiel. Ja, also er setzt ihn für Tätigkeiten ein, für die er offensichtlich nicht ausgebildet ist oder sagt, Mensch, guck mal hier, der Seminarleiter ist krank geworden, spring du doch mal schnell ein. Und der arme Arbeitnehmer weiß überhaupt gar nicht, worum es geht, sage ich mal. Mhm. Und dann passiert was oder er hält da einen schlechten Vortrag und deswegen erleiden dann, ne, kann ein Projekt nicht ordentlich abgeschlossen werden und den Schaden, den muss dann der Arbeitgeber aber volltragen.
Mhm. Ja, ist auch berechtigt dann, finde ich.
Es sind auf jeden Fall sehr viele verschiedene Abstufungen. Da weiß man als Laie ja erstmal sowieso nicht so viel davon. Wenn man es dann erstmal dann erklärt bekommt, dann macht man sich dann Gedanken, was eigentlich alles passieren könnte, wenn ich dann doch mal irgendwie eben meinen Laptop irgendwie fallen lasse, vergesse, was auch immer. Also da macht man sich zum Glück, also ich zumindest, mir nicht so täglich Gedanken drüber, sonst würde ich wahrscheinlich den Laptop immer
gar nicht mehr mitnehmen. Ja.
Ich hätte jetzt auch einfach nochmal so ein paar allgemeine Fragen. Zum Arbeitsvertrag, zum Beispiel eine Befristung ist ja gang und gäbe eigentlich beim Berufseinstieg. Es gibt natürlich auch unbefristete Verträge. Was ist denn da die maximale Zeit für eine Befristung?
Da gibt es das sogenannte Teilzeit- und Befristungsgesetz. Und nach diesem Gesetz ist die maximale Befristungslänge sind 2 Jahre, sofern kein sachlicher Grund vorliegt. Ja, also wenn du dann noch einen sachlichen Grund hast, dann kannst du daran noch eine Befristung hängen und so weiter. Aber ich sag mal maximal 2 Jahre.
Was könnte denn so ein sachlicher Grund sein?
Projekt.
Okay, ja, also eine Projektverlängerung.
Genau.
Ja. Ach so.
Und dann kommt meistens noch eine Probezeit mit dazu in diese 2 Jahre.
Die ist da in den 2 Jahren schon mit drin. Genau. Das heißt, das erste halbe Jahr wäre dann Probezeit. Okay. Genau.
Dann auch immer Urlaubstage. Ganz wichtiges Thema, finde ich, neben des Geldes im Arbeitsvertrag ist immer der Urlaub. Da gibt es ja quasi, glaube ich, verschiedene Modelle, also bis zu 30 Tagen. Aber was ist denn eigentlich die Mindestzeit, die es geben muss vom Gesetzgeber?
Also bei der 6-Tage-Woche, von der Gesetzgeber ja ausgeht, sind es 24 Tage. Und wenn ich das jetzt runterrechne auf die übliche 5-Tage-Woche, sind es 20 Tage zwingenden gesetzlichen Urlaubs. Viele Arbeitgeber sind dazu übergegangen, eben dann auch mehr zu gewähren, ja. Was in letzter Zeit ganz gern gemacht wird, ist folgende Klausel: Die 20 Tage gesetzlichen Urlaub sind als erstes zu nehmen und dann die, ich sag mal, restlichen 10 Tage, die wir dir als Arbeitgeber noch freiwillig dazugeben.
Okay. Wobei das ja schwierig zu unterscheiden ist. Man nimmt ja einfach im Prinzip dann, man hat einen Pool von 28 Tagen, 30 Tagen, dann nehme ich einfach, im Prinzip soll ich dann erstmal die 20 nehmen und die 8 dann irgendwie noch verteilen oder wie verstehe ich das?
Ja, also darum wird sich wahrscheinlich dann die Personalabteilung kümmern. Okay. Also die haben bestimmt dann ein Auge drauf. Also der Grund ist eben, dass die 20 Tage definitiv nicht gekürzt werden dürfen. Mhm. Ja, und ich sage jetzt mal, jetzt hast du so eine Hochphase, da geht es dem Arbeitgeber gut und er sagt, Mensch und so, ich bin jetzt mal großzügig, ihr kriegt jetzt nächstes Jahr eben 30 Urlaubstage, davon sind 10 aber freiwillig und die nehmt ihr bitte dann erst später, ja? Und dann merkt er irgendwann, oh Mann, das kann ich nicht durchhalten, ne? Mir geht's wirtschaftlich wieder schlechter. Und dann kann er eben diese 10 Tage dann auch für die Zukunft wieder streichen. Okay. Mhm. Ja, also da ist so eine gewisse Flexibilität drin, während die 20 Tage gesetzlichen Urlaub, die sind fest.
Wenn wir jetzt so ein Jahr haben, so ein Projekt, ja, wie wir es gerade eben schon angesprochen haben, wo sehr viel zu tun ist, es ist sehr viel Stress, alle sind irgendwie viel am Arbeiten und kann der Arbeitgeber dann sagen, okay, 20 Tage Urlaub kann ich eigentlich jetzt keinem gewähren, weil es ist gerade so viel los. Kann der dann zum Beispiel mir Urlaub abkaufen?
Das ist ein guter Punkt. Also bis zu den 20 Tagen zwingenden gesetzlichen Urlaubs kann er es nicht. Aber alles, was über die 20 Tage hinausgeht, könnte er das machen. Okay. Das ist ja genau das Gleiche wie mit den Überstunden. Die Überstunden kannst du ja entweder abfeiern oder dir ausbezahlen lassen.
Mhm. Dann bekomme ich den Urlaub quasi auch ausgezahlt.
Genau, ja, aber wie gesagt, die 20 Tage, also der Mindesturlaub muss immer zwingend genommen werden. Oder wenn du eben keine 5-Tage-Woche hast, sondern nur eine 4-Tage-Woche, dann 16 Tage und so weiter. Ne?
Okay. Ja, dann noch zum Schluss des Gesprächs schon fast jetzt angelangt. Gibt es denn so ein Best-of, wo du sagst, das sind Formulierungen im Arbeitsvertrag? Das kann einfach nicht wahr sein, dass man das da reinschreibt. Also wirklich so schon kurios oder seltsam, vielleicht auch witzig anmutend. Was gibt's denn da so?
Ja, also ich würde jetzt gerne irgendwelche reißerischen Dinge da von mir geben, irgendwelche lustigen Anekdoten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also seit vielen Jahren gibt es sowas eigentlich nur noch im Profisport und in der Klemmerszene irgendwo. Okay. Ne? Also Profifußball fällt mir zum Beispiel ein. Da hatte mal ein Club einen Fußballer verpflichtet, sich nicht näher als 180 Meter einer Skisprungschanze zu nähern, weil das nämlich irgendwie seine Leidenschaft war und der Club hatte natürlich dann Angst, dass er sich da verletzt, ja. Also, oder.
Dass einer auf ihn draufspringt, ein Skispringer, oder dass er selbst runterspringt.
Das lasse ich mal offen, genau. Ja, und, oder umgekehrt, ne, hatte mal ein Profifußballer gefordert, er hätte gerne, wenn er in die deutsche Nationalmannschaft mit aufgenommen wird, dass doch bitte seine Frau einen deutschen Kochkurs bekommt. Ja, also ich sag mal, das sind so.
Kann die so schlecht kochen, oder wie?
Ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich irgendwie das Wiener Schnitzel nicht artgerecht geklopft oder sowas. Nein, sondern nochmal.
Ja, die Fußballer, ne? Die haben Anforderungen.
Genau. Wahnsinn. Aber ich sag mal so, im normalen Arbeitsleben, wie wir das so kennen, da sind wir eigentlich alle relativ aufgeklärt. Ja, und der Arbeitgeber ist auch so klug mittlerweile geworden, dass er nicht mehr solche Formeln reinbringt, wie die Arbeitnehmerin verpflichtet sich, die nächsten 5 Jahre nicht schwanger zu werden oder so. Ja, also da haben die Gerichte auch gut vorgesorgt. Mhm. Wo man schon drauf achten sollte, ist auf Formulierungen, bei denen man sich einfach so, ich sag mal, vom Gefühl her benachteiligt fühlt. Ja, also für Ingenieure besonders wichtig, ich sag mal, dieses sogenannte nachvertragliche Wettbewerbsverbot. Steht ganz häufig in Arbeitsverträgen drin, für den Fall, dass der Arbeitnehmer kündigt, verpflichtet er sich hiermit, die nächsten, ich spinne jetzt einfach mal, ja, die nächsten 4 Jahre nicht in der gleichen Branche tätig zu werden. Mhm. Das ist schon aus 2 Gründen unzulässig. Also erstmal diese 4-Jahresfrist ist unzulässig, maximal sind 2 Jahre. Und das Ganze muss einhergehen mit einer sogenannten Karenzentschädigung, also dafür, dass der Arbeitnehmer in seinem Fortkommen dermaßen eingeschränkt wird, muss der Arbeitgeber auch richtig ordentlich blechen. Mhm. Und das ist normalerweise die Hälfte eines Monatsgehalts, was er da zuletzt verdient hat. Mhm, okay. Ja? Also sowas kommt schon mal ganz gerne vor, ja, oder bei Ingenieuren auch noch relevant, irgendwelche Vertragsstrafen, ja, exorbitante, ja, zum Beispiel, wenn du innerhalb der Probezeit kündigst, dann musst du 3 Monatsgehälter zahlen, ja, oder ich sag mal vor Antritt der Arbeit, das wird ja tatsächlich auch gerne gemacht, ja, Kündigungsverbot, Vorarbeitsantritt und dann eben strafbewehrt, geht gar nicht. Also maximal 2 Wochen während der Probezeit, also ein halbes Monatsgehalt während der Probezeit ist zulässig als Vertragsstrafe.
Mhm. Bettina, hast du denn noch irgendwie Tipps für Berufseinsteiger, die jetzt zum ersten Mal ihren Vertrag bekommen, worauf die besonders achten sollten?
Ja, also mein größter Tipp wäre, lest den Vertrag ordentlich und genau. Ne? Da fallen einem oft schon vom gesunden Menschenverstand oder ich sag mal einfach vom Bauchgefühl Klauseln auf. Die gehen einfach so durch, das ist völlig okay, aber auch eben Klauseln. Da denkt man, will ich das jetzt wirklich oder steht das nicht irgendwie in einem Missverhältnis zu dem, was eigentlich gerecht wäre? Ja? Wenn man so ein Gefühl hat, dass da irgendwas im Missverhältnis steht, dann kann man gerne nachgucken auf unserer Mitgliedsseite vom VDI. Mhm. Da haben wir so einen Mustervertrag abgedruckt. Da sind auch, finde ich, ganz brauchbare Erklärungen.
Wo finde ich die genau? Unter vdi.de und dann?
Im Mitgliederbereich.
Okay.
Und da steht auch extra Musterarbeitsvertrag, ja. Und da stehen dann nicht nur die Klauseln, sondern auch die Erklärungen dazu und zum Teil auch, was geht und was nicht geht. Und wenn ihr da nicht weiterkommt, dann könnt ihr auch auf ingenieur.de nachgucken. Die haben auch immer sehr, sehr gute Tipps. Mhm. Wenn ihr da auch nicht weiterkommt, dann könnt ihr natürlich auch gerne bei uns, bei Legal, anrufen. Wir können keine richtige Rechtsberatung geben, weil wir ja ein gemeinnütziger Verein sind. Aber was wir machen dürfen, sind so kleine Rechtsauskünfte. Mhm. Und die helfen häufig auch schon weiter. Und ich sag mal, wenn alle Stricke reißen und ihr wisst gar nicht mehr weiter, dann solltet ihr euch an einen Fachanwalt für Arbeitsrecht wenden. Aber wichtig, nicht an irgendeinen Feldwald-Wiesen-Anwalt, sondern der sollte schon heißen Fachanwalt für Arbeitsrecht. Ja.
Sehr gut.
Wir packen euch am besten dann die Links und die Telefonnummern in die Shownotes rein.
Machen wir.
Könnt ihr nochmal nachschauen, wo ihr dann im Prinzip Hilfe beim VDI findet. Jetzt habe ich nochmal eine Frage, bevor du gehst. Ein Best-of hast du noch, hast du gesagt. Was ist denn noch so ein kurioses Beispiel für einen Arbeitsvertrag? Oder eine eine Forderung?
Okay, das wäre auch wieder Profifußball.
Das hört nicht auf, ne?
Und zwar von Ronaldinho, da kursiert das Gerücht, ja, weil er ja irgendwie so gerne weggeht und so, und dass er dann sich hat ausbedingen lassen in seinem Arbeitsvertrag, dass er doch bitte zweimal wöchentlich abends feiern gehen darf, ohne von seinem Club mit irgendwelchen Strafmaßnahmen oder Maßregelungen belegt zu werden. Genau.
Weiß man denn, ob das dann gestattet wurde?
Ich nehme es schon an, weil ich glaube, wenn du in der Liga erstmal bist, da kannst du dir dann so ungefähr alles erlauben.
Vielleicht mal nachverhandeln hier im VDI. Vielleicht kann
ich glaube auch. Ne? Wir müssen da mal irgendwie uns
inspirieren lassen. Oder an zwei Tagen lange ausschlafen.
Ach, das wäre schön.
Ich habe mal gehört, weil wir hier in Düsseldorf ja sind und Schalke 04 nicht so weit weg ist, oder Schalke, Gelsenkirchen.
Ja, die meisten Schalker wohnen hier.
Genau, und dann, es gab, glaube ich, mal eine Phase, wo es bei Schalke mal nicht so gut lief, was ja selten vorkommt, aber es war mal
ganz
so.
Ganz selten.
Und dann, glaube ich, gab es eine Anordnung von irgendeinem Manager, ich glaube Horst Held war es, dass die Spieler nur irgendwie 20 Kilometer von Gelsenkirchen oder vom Trainingszentrum entfernt jetzt wohnen dürfen. Die gab es mal, ne?
Ja.
Aber da ist das sowas eher dann einfach eine PR-Show oder darf sowas dann tatsächlich gefordert werden?
Das ist eine PR-Show.
Das ist dann, ja, okay.
Ja, PR können wir einfach auf Schalke.
das soll das Schlusswort sein. Ich weiß nicht, ob wir nehmen noch auf, ne?
Nicht rausschneiden.
Dann vielen Dank, Bettina Werres. Es war sehr interessant.
Ja, vielen Dank.
Und
sehr gerne.
Ja, bis zum nächsten Mal, alle Hörerinnen und Hörer. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.